Yiti. Selbst in den sieben Königslanden ist Yiti ein sagenumwobenes Land, gigantisch und vielfältig, ein Reich windgepeitschter Ebenen und sanft abfallender Berge, Dschungel und Regenwälder, tiefer Seen, rauschender Flüsse und schrumpfender Binnenmeere. Der legendäre Reichtum Yitis erlaubt es seinen Fürsten, in Häusern aus reinem Gold zu leben und Zuckerwerk zu naschen, das mit Perlen und Jade bestreut ist. Lomas Longstep war von seinen Wundern überwältigt und nannte Yiti das Land der 1000 Götter und 100 Fürsten, das von einem einzigen Gottkaiser beherrscht wird. Jene, die das heutige Yiti besucht haben, erzählen uns, dass es die 1000 Götter und die 100 Fürsten noch immer gibt. Doch sind es inzwischen drei Gottkaiser geworden, nicht nur einer, von denen jeder das Recht beansprucht, die Kleider aus Goldtuch, grünen Perlen und Jade anzulegen, die der Tradition zufolge allein dem Kaiser zustehen. Keiner von ihnen verfügt allerdings über echte Macht, obwohl Millionen von Menschen den azurblauen Kaiser in Yin anbeten und sich vor ihm in den Staub werfen, wann immer er sich zeigt. Doch seine kaiserliche Macht reicht nur bis zu den Mauern seiner Stadt. Die 100 Fürsten, von denen Lomas Longstep schreibt, herrschen nach Gutdünken über ihre Provinzen, und das gilt auch für die Räuber, Priesterkönige, Zauberer, Kriegsherren und kaiserlichen Generäle jenseits der Fürstentümer. Wir wissen, dass es nicht immer so war. In den alten Tagen waren die Gottkaiser von Yiti mächtiger als alle anderen Herrscher der Erde. Ihr Reichtum überstieg den Valyrias auf dem Höhepunkt seiner Macht, und sie befehligten Heere von nahezu unvorstellbarer Größe. Am Anfang aller Tage, so verkünden die Priesterschreiber von Yin, formte alles Land zwischen den Knochen und der kalten Wüste, die die Graue genannt wird, vom zitternden Meer bis zur Jadesee, einschließlich der großen und heiligen Insel Leng, ein einziges Reich, über das der Gott auf Erden herrschte, der einzige Sohn des Löwen der Nacht und der Jungfrau aus Licht. Er reiste in einer Sänfte durch sein Reich, die aus einer einzigen Perle geschnitzt worden war und von 100 Königinnen, seinen Gemahlinnen, getragen wurde. 10.000 Jahre lang erblühte das große Kaiserreich der Morgenröte in Frieden und Wohlstand unter dem Gott auf Erden, bis dieser schließlich zu den Sternen aufstieg und sich zu seinen Ahnen gesellte. Die Herrschaft über die Menschheit ging an seinen ältesten Sohn über, der als Perlenkaiser bekannt wurde und 1000 Jahre lang regierte. Der Jadekaiser, der Turmalinkaiser, der Onyxkaiser, der Topaskaiser und der Opalkaiser folgten und herrschten jeweils Jahrhunderte lang. Doch die Herrschaft eines jeden war kürzer und schwieriger als die seines Vorgängers, denn wilde Menschen drängten gegen die Grenzen des großen Kaiserreichs. Niedere Könige wurden hochmütig und rebellierten, und das gemeine Volk ergab sich der Habgier, dem Neid, der Wollust, dem Mord, dem Inzest, der Völlerei und der Faulheit. Als die Tochter des Opalkaisers als Amethystkaiserin den Thron bestieg, stürzte ihr missgünstiger Bruder sie und erschlug sie. Er rief sich zum Blutsteinkaiser aus und begann eine Schreckensherrschaft. Er praktizierte die dunklen Künste, Folter und Nekromantie und versklavte sein Volk. Der Blutsteinkaiser nahm sich eine Tigerfrau zur Gemahlin, labte sich an Menschenfleisch, stürzte die wahren Götter und betete an ihrer Stelle einen schwarzen Stein an, der vom Himmel gefallen war. Viele Gelehrte betrachten den Blutsteinkaiser als den ersten Hohepriester des düsteren Kults der Weisheit der Sterne, deren Jünger bis auf den heutigen Tag in vielen Hafenstädten der bekannten Welt zu finden sind. In den Annalen des fernen Ostens war es dieser Blutverrat, wie der Thronraub des Blutsteinkaisers genannt wird, der das Zeitalter der Finsternis, die lange Nacht, heraufbeschwor. Verzweifelt über das Böse auf der Erde wandte die Jungfrau aus Licht der Welt den Rücken zu. Und der Löwe der Nacht zürnte und trat hervor, um die Menschen für ihre Sünden zu strafen. Wie lange die Finsternis andauerte, weiß niemand zu sagen. Doch alle Quellen sind sich darin einig, dass erst als sich ein großer Krieger, der unter verschiedenen Namen bekannt ist, Hyrkon der Held, Azor Ahai, Yintar, Neferion und Eldrick Schattenjäger, erhob und den Menschen Mut machte. Er führte die Rechtschaffenden mit seinem flammenden Schwert Lichtbringer in die Schlacht, schlug die Dunkelheit zurück und Licht und Liebe kehrten wieder in die Welt ein. Doch das große Kaiserreich der Morgenröte erstand nicht wieder auf. Denn diese neue Welt war ein gefallener Ort, wo jeder Stamm der Menschheit seines eigenen Weges ging und sich vor allen anderen fürchtete. Krieg, Wollust und Mord überdauern bis auf den heutigen Tag. Das jedenfalls glauben die Männer und Frauen des fernen Ostens. In der Zitadelle von Old Town und in anderen Horten der Gelehrsamkeit des Westens betrachten Maester diese Geschichten als Legenden, nicht als Geschichtsschreibung. Dennoch bezweifelt niemand das Alter der Zivilisation Yitis, die gleichzeitig mit den Reichen der Fischerköniginnen am Silbersee entstanden sein könnte. In Yiti selbst beharren die Priester darauf, dass die ersten Dörfer und Städte der Menschheit an der Jadesee gegründet wurden und tun die Behauptungen der Sarnori und Giskari als Prahlerei von Barbaren und Kindern ab. Was auch immer der Wahrheit entspricht, Yiti war zweifellos einer der Orte, an denen Menschen erstmals die Fesseln der Wildnis abstreiften und den Berg der Zivilisation erklommen und das geschriebene Wort erfanden. Denn die Weisen des Ostens beherrschen schon seit vielen Tausenden von Jahren die Kunst des Lesens und Schreibens. Ihre ältesten Aufzeichnungen werden nahezu verehrt, aber auch eifersüchtig von ihren Gelehrten bewacht. Unsere Berichte sind aus Gerüchten von Reisenden und Textfragmenten zusammengestückelt, die von Yiti den Weg über die Meere bis in die Zitadelle gefunden haben.